Im Jahr 1982 erschüttern zwei brutale Raubmorde, die große Parallelen aufweisen, die Steiermark. Auf beide Opfer, zwei Familienväter, war sofort gefeuert worden und beide Überfälle erfolgten erst im dritten Anlauf, nach zwei auf skurrile Weise gescheiterten Versuchen. Unabhängig davon wird auch in einer Einbruchsserie ermittelt. Zu den Verdächtigen gehört das Duo Ludwig K. und Josef S. Herzlich willkommen bei Delikt, der ersten Folge von Staffel 8 und der letzten Folge in diesem ereignisreichen Jahr 2023. Kurz vor Weihnachten darf ich wieder Hans Breitegger hier im Podcast-Studio begrüßen. Grüß dich, Hans.
Servus, grüß dich.
Ja, mein Name ist David Knees, ich bin Host des Kleine Zeitung Crime Podcasts mit Verbrechen aus der Steiermark und Kärnten. Und heute geht es auch wieder um einen Fall aus der Steiermark, der sich so ziemlich am Anfang deiner Karriere als Kriminalreporter ereignet hat oder überhaupt als Reporter ereignet hat.
Ja, das stimmt. Also als Reporter in Graz. Mhm. Ich war ja zuerst in der Obersteiermark und bin 81 nach Graz gekommen und kurz darauf sind diese beiden Fälle, die wir heute besprechen, passiert.
Ja, und zwar geht es da um Raubmorde und auch um einen Einbruch, aber diesen Zusammenhang, den hat man nicht gleich erkannt.
Das ist richtig, ja. Der Einbruch hat stattgefunden in die Außenstelle der Verkehrspolizei Graz. Und zwar haben die so einen Technikraum gehabt in der, am Fuße des Steinbergs, in der Steinbergstraße. Und dort haben die beiden, der spätere Raubmörder mit seinen Komplizen eingebrochen. Und das war wieder mehr oder weniger, ist dieser Einbruch als Zufall entstanden. Das waren alte Einbrecher. Und der Haupttäter, das war der Ludwig K., der war damals 22 Jahre alt. Der hat eine Strafe zu bezahlen gehabt, ein Verkehrsdelikt, weil er Verkehrsdelikt begangen hat. Und das war damals so, dass das auch auf dieser Dienststelle einzahlen konntest. Und der hat das dort bezahlt. Und irgendwann später dann waren sie auf Einbruchstour wieder, er mit seinem Komplizen. Das war ein gewisser Josef S., der war 26 Jahre alt. Und da sind sie halt dort vorbeigefahren und dann hat ihm der Haupttäter das erzählt, sein Beifahrer, dass er Strafe gezahlt hat und dass er sich das Geld wieder zurückholt.
Ja.
Und dann haben sie tatsächlich auch dort eingebrochen und haben aus den Schränken der Polizei 5 oder 6 Dienstpistolen gestohlen und mit diesen sind sie dann geflohen.
Mhm. Die waren vom Typ Walter PPK, das wird dann später bei den Ermittlungen noch eine große Rolle spielen, aber ich wollte das nochmal hervorstreichen, das ist schon sehr, sehr dreist, wenn man denkt, der zahlt da seine Strafe und marschiert wenig später dort ein und holt sich die in Form.
Ja, wenig später, es war schon eine Zeit später, ja. Nicht, aber im Vorbeifahren, einige Zeit später sind sie vorbeigefahren, sind von einem anderen Einbruch gekommen und da hat er ihm das eben erzählt und hat gesagt, und das Geld hole ich mir wieder zurück. Und dann sind sie tatsächlich dorthin gefahren halt und haben es dort eingebrochen. Aber es ist natürlich dreist, wenn ich...
In die Höhle des Löwen.
Ja, natürlich. Ne? Das war ein Ort aufsehenerregender Fall damals, weil ja doch Dienstpistolen des Kalibers 7,65 gestohlen worden sind. Und man ist eigentlich, man hat im Dunkeln getappt, man hat überhaupt keine Spur gehabt. Da ist man erst viel, viel später dann draufgekommen.
Wie ging es dann weiter? Ich meine, das hat man ja dann zu Beginn dieser Raubserie, über die wir gleich sprechen werden, nicht gewusst noch, dass diese Dinge zusammenhängen. Aber gehen wir vielleicht zum Anfang dann, wo du auf diesen Fall gekommen bist. Das war nach einem Überfall auf die Carwash-Tankstelle in Graz-Eckenberg am 14. Juli 1982. Und das war nicht nur dieser eine Raub, sondern es hat vorher mehrere Versuche gegeben, die fehlgeschlagen haben.
Ja, das war nicht die Carwash in Eckenberg, sondern das war im Eckenberger Gürtel. Dieser Ludwig K. hat dann plötzlich die Idee gehabt, wie im Besitz der Waffen war, da zum Josef S., zu seinen Komplizen gesagt, jetzt werden wir einen Raub machen. Der war ein bisschen skeptisch, hat dann aber gesagt, nee, wenn du meinst, der hat immer das getan, was der andere gesagt hat. Er war so ein bisschen, es war so ein bisschen Abhängigkeitsverhältnis. Der eine war der Hero, das war der große Boss und der andere war der Mitläufer. Und das ist auch dann beim Gerichtsurteil später so herausgekommen. Es waren dann noch zwei andere Grazer involviert in diese Einbruchsserien, was es da gegeben hat, aber nicht in den Raub oder in die zwei Raubüberfälle. Ja, es war dann der 14. Juli, in der Nacht zum 14. Juli ist der Ludwig K., das war ein sehr kleiner Mann, der war ungefähr, also knappe 1,60 cm groß nur, ist mit einer der erbeuteten Waffen, Polizeiwaffen, in die Coverstangstelle und hat die überfallen. Da muss man jetzt dazu sagen, vorher hat er schon zwei Versuche unternommen. Das erste Mal war ein jugoslawischer Gastarbeiter, der Auto repariert hat. Jetzt hat er sich nicht getraut. Das war unmittelbar vor der Tankstelle. Dann das zweite Mal waren Kunden anwesend. Das hat auch nicht gepasst. Und erst beim dritten Anlauf, und das wird dann auch beim zweiten Überfall so sein, da hat er dann den Anlauf genommen, ist hinein und hat den gleich ohne Vorwarnung den Viktor Potrebsek, der war damals 55 Jahre alt, Familienvater, das war da am Mittwoch und er wollte am Freitag mit seiner Familie auf Urlaub fahren. Der ist da hinein und hat sofort geschossen, hat den Tankwart niedergestreckt, hat Geld geraubt und ist wieder weg. Und wie dann die Polizei und die Rettung eingetroffen sind, konnte der Tankwart noch eine Personsbeschreibung abgeben. Und er hat gesagt, dass er halt auffällig klein ist, dass er ein bisschen die Schultern hergegangen ist, er ist nicht größer. Und so hat man noch einen kleinen Mann gefahndet. Man hat dann noch im Zuge der Alarmfahndung, wie sich später herausgestellt hat, war es die Ludwig K., einen kleinen Mann getroffen, den haben wir angehalten, überprüft, aber der hat kein Geld mitgehabt, der hat sich auch nicht verdächtig verhalten und dann hat man wieder laufen lassen.
Der ist da in die Tankstelle rein, eben beim dritten Versuch, wo dann die Umstände für ihn gepasst haben und hat sofort losgeschossen. Weiß man eigentlich, warum war der einfach so kaltblütig oder hat der irgendwelche Bewegungen gemacht? Ist das dann später rausgekommen, warum er sofort abgedrückt hat? Weil das Opfer hatte ja überhaupt keine Chance.
Das ist nie so rausgekommen. Das hat er auch nicht so. Er hat jetzt erst sowieso sehr lange geleugnet, dann hat er zugegeben, dass er den tödlichen Schuss abgefeuert hat. Aber es war so, der Tankwart ist am Tisch gesessen und wollte dann aufstehen und es ist schon der Schuss gefallen.
Okay, also erst schießen, dann fragen, so nach dieser Art.
Ja, ich glaube, er hat gar nicht, soweit ich mich zurückerinnern kann, hat er gar nichts gesagt, sondern gleich geschossen. So ist uns damals dargestellt worden von der Polizei.
Ja, erbeutet hat er bzw. er und sein Komplize damals 30.000 Schilling, das entspricht inflationsbereinigt 6.000 Euro. Und ja, wie du gesagt hast, das Opfer konnte kurz bevor er dann an diesem Schuss gestorben ist, noch eine Täterbeschreibung abgeben.
Der Tankwart ist ja noch schwerst verletzt natürlich ins Spital gekommen, dort haben sie noch operiert und während der Operation ist er verstorben.
Und einige Monate später, nämlich am 24. September, naja, eigentlich zwei Monate später, am 24. September 1982 kam es dann zum nächsten tödlichen Überfall. Das war am Postamt Brunnsee und das Opfer war damals der Amtsleiter Franz Ragam, der 45-Jährige. Was ist damals passiert?
Ja, da hat es wieder drei Anläufe gegeben, bis der Überfall geklappt hat. Und zwar das erste Mal, glaube ich, waren auch Kunden beim Postamt und der hat sich nicht getraut. Das zweite Mal war das Postamt zu, damit hat er nicht gerechnet. Und beim dritten Anlauf ist es wieder ähnlich abgelaufen wie in der Tankstelle. Er ist hinein ins Postamt, hat sofort geschossen, hat das Geld genommen und ist dann geflüchtet. Allerdings auf der Flucht ist er zu einer Panne gekommen, mit der er nicht gerechnet hat. Er hat die Schlüssel vom Postamtsleiter mitgenommen, ist mit dessen Fahrzeug Richtung Leibnitz geflüchtet und dort hat wie in Graz wieder sein Komplize, der Josef S., gewartet. Mhm. In Graz war ja der Josef S. auch der Chauffeur, der hat in der Nähe der Tankstelle gewartet und hat ihn dann mitgenommen. Und in Brunnsee war es ähnlich. Er sollte, so was ausgemacht, nach Leibnitz kommen, dort in den Wagen des Josef S. einsteigen und dann werden sie halt nach Graz oder irgendwo hin, hätten sie abgesetzt. Jetzt war es aber so, dass er unterwegs einen Unfall gebaut hat. Er ist von der Straße abgekommen und er musste seinen Plan ändern. Er konnte nicht mehr weiterfahren und so ist er durch die Wiesen und Äcker geflüchtet und ist aber entkommen.
Mhm. Das hast du jetzt nur in einem Nebensatz erwähnt, aber das möchte ich auch nochmal herausstreichen. Beim zweiten Versuch ist er tatsächlich daran gescheitert, dass er einfach die Öffnungszeiten nicht genau studiert hat vorher und ist dann vor verschlossenen Türen gestanden,
ja, genau,
dass er
überfallen wollte. Genau, weil die über Mittag das Postamt zugehabt hat und er ist halt einige Minuten zu spät gekommen und das war zu.
Ja, gibt's auch.
Und er konnte nicht hinein natürlich, ne?
Ja.
Und es ist nur interessant, dass da zwei, das ist wirklich eine unheimliche Parallele, der eine mit zum anderen Überfall. Nicht? Das ist ja schon makaber, wenn man bei beiden Verbrechen zwei Versuche und erst beim dritten Mal glaubt es dann. Und die andere Parallele waren, darum ist mir ja sofort drauf gekommen, dass das ein und derselbe Täter ist, weil er jeweils sofort geschossen hat. Und in beiden Fällen war es Kaliber 7,65, allerdings zwei verschiedene Tatwaffen.
Ja.
Es war wieder eine Polizeipistole, aber es war nicht dieselbe, mit der er in Graz geschossen hat.
Das hat man schon gewusst oder hat man zu dem Zeitpunkt dann schon vermutet, dass das aus diesem gestohlenen noch nicht?
Nein, das hat man nicht vermutet, man hat nur gesagt 7,65 und davon hat man abgeleitet, auch aufgrund der anderen Umstände, die ich gesagt habe, sofort geschossen und wie gesagt 7,65er Kaliber. Und da hat man dann schon vermutet oder war man ziemlich sicher, dass das zusammenhängt.
Dass die beiden Raubüberfälle zusammenhängen, aber eben noch nicht dieser Einbruchsdiebstahl.
Nein, man ist überhaupt nicht auf den Einbruchsdiebstahl gekommen, den hat man überhaupt nicht in den Zusammenhang gesehen.
Ja, also es gab jetzt beim zweiten Überfall diese, sage ich mal, selbstverschuldete Panne beim zweiten Versuch wegen der Öffnungszeiten, dann der tödliche Schuss und der unter Anführungszeichen geglückte Raub dann beim dritten Versuch und dann diese Autopanne, da waren wir vorher gerade. Das heißt, der musste sein Auto zurücklassen und ist dann trotzdem...
Nein, er musste nicht sein Auto zurücklassen, sondern er ist ja mit dem...
Das Fluchtauto des Amtsleiters.
Ja genau, ja. Mit dem ist er geflüchtet und er ist dann zu Fuß weiter über die Wiesen und Äcker und irgendwo haben sie sich dann getroffen, glaube ich in Leibnitz.
Mhm. Wie ging es dann weiter, als sie sich dann dort getroffen haben?
Ja, die sind dann nach Hause und haben das Geld versteckt und haben die Tatwaffe versteckt. Wie ging es weiter von den Ermittlungen her? Man hat dann gesehen, das dürfte zusammenhängen. Man hat dann eine Art Arbeitsgruppe gegründet, bestehend aus Polizei und Gendarmerie. In Graz war die Polizei zuständig, die Mordkommission der Polizei und für Brunsee war ja die Kriminalabteilung, Mordgruppe der Kriminalabteilung der Gendarmerie zuständig. Und da hat man dann Beamte zusammengerufen und hat dann so eine Art Sonderkommission, ist nicht das richtige Wort, das war eine lose Arbeitsgruppe, die zusammengearbeitet hat. Da waren auch Nicht-Mordermittler dabei, also was weiß ich, Leute, die sich die Örtlichkeit gekannt haben, die sonst irgendwelche Kenntnisse gehabt haben, die haben da auch mitgemacht. Und das ist so wochenlang dahingegangen und man ist nicht weitergekommen. Irgendwann hat der Johann Hansmann, ein Diebstahlsermittler von der Gendarmerie, die Meldung gesehen, zufällig, dass da in Graz eingebrochen worden ist bei der Polizei und dass da Waffen mit Kaliber 7,65 gestohlen worden sind. Und dann hat er Überlegungen angestellt und hat gesagt, das könnte da reinpassen. Und so ist dann diese Arbeitsgruppe auf die beiden Männer, weil die Diebstahlsgruppe hat die beiden ja schon namentlich gekannt, weil da waren wir ja schon, aber nicht wegen dem Einbruch bei der Polizei, sondern wegen einer Serie von anderen Einbrüchen in ganz Österreich. Und da hat man ja schon da Namen gehabt, da waren sie schon tatverdächtig. Und so hat man Schlüsse hergestellt und Zusammenhänge hergestellt. Und so ist man dann auf die beiden gekommen. Die sind dann vernommen worden, haben aber keine Geständnisse abgelegt. Sie sind dann auch festgenommen worden wegen der Einbrüche.
Ja.
Und der Ludwig K. hat sich als Steher entpuppt, der hat überhaupt nichts zugegeben, hat alles abgestritten. Und im Zuge der Einvernahme hat der Josef S. allerdings dann ihn schwer belastet. Er hat dann Details erzählt, die er, so die Kriminalisten damals, die er nur vom tatsächlichen Täter wissen konnte. Nur der Mörder hat solche Details gewusst. Und schließlich und endlich ist er dann ganz konkret geworden und hat gesagt, ja, er hat davon gewusst. Er hat dem Beamten dann auch erzählt, dass er weiß, wo die Tatwaffe sein soll, die zweite Tatwaffe. Der Ludwig Haas hat ihm erzählt, dass er sie in einem Acker auf der Flucht verloren hat und tatsächlich ist dort auch die Tatwaffe gefunden worden. Dann ist noch ein Missgeschick passiert, was den K. dann sehr belastet hat im Zuge der Ermittlungen, weil es hat ja dann Hausdurchsuchungen gegeben und da hat man festgestellt, dass im Zimmer ein Projektil in der Wand ist, dass da ein Einschuss ist und in weiterer Folge hat sich dann herausgestellt, dass er da beim Hantieren mit einer der Waffen, der erbeuteten Waffen, da ist ein Schuss losgegangen und das Projektil hat man dann gefunden, das war auch wieder 7,65, also es hat sich dann alles zugespitzt, die Indizien sind immer erdrückender geworden. Letztendlich hat man dann auch noch 4 Zeugen gefunden, die am Tattag vor dem Überfall in Brunsee den Haupttäter, den Todesschützen gesehen haben. Es war in Oberrakitsch, da war er zu Fuß unterwegs Richtung Brunsee zum Postamt. Und im Auto vom Opfer hat man dann eine Roger Staubmütze sichergestellt, die hat er zurückgelassen. Da war ein Haar von ihm drinnen. Er hat auch in Graz so eine Mütze getragen und das hat sich die Schlinge um ihn immer mehr zusammengezogen. Es waren dann keine Zweifel mehr und die beiden sind in U-Haft gekommen. Der Josef S. mit einem Geständnis und der Ludwig K. ohne jemals bis dorthin jemals gestanden zu haben.
Aber er wird früher oder später dann doch singen, wie die Kriminalisten das nennen. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, das war auch wieder so eine Intuition, die der Kriminalbeamte von der Diebstahlsgruppe gehabt hat. Ich habe den gekannt, das wäre ein sehr guter Beamter, guter Ermittler, sehr besonnen, hat mit den Tätern umgehen können, war nicht der Typ, der harte Typ, der mit der Brechstange aufgetreten ist, sondern eher der so feinfühlig sich herangetastet hat. Und der hat irgendwann einmal, 14 Tage, glaube ich, später war das, oder eine Woche später, hat er gesagt, ich glaube, heute ist der Ludwig reif, ich fahre ins Gefängnis, hat er zu seinen Kollegen, zum Franz Farmer gesagt, beide haben die Diebstähle erhoben. Und die ist dann, hat ihn besucht in der Zelle im Gefangenenhaus beim Landesgericht Graz. Und es hat nicht lange gedauert, hat er den Kollegen angerufen, pack eine Schreibmaschine ein, komm her, der Ludwig legt nieder. Mhm. Und tatsächlich hat er umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat dann gestanden, dass er geschossen hat, hat auch beide Morde zugegeben. Er hat dann auch erzählt, wo die Waffen versteckt sind, die restlichen. Da war eine hinter einem Kamin im Haus versteckt, wo er gewohnt hat, in der Karlsdorfer Gegend. Man hat dann bis auf die Tatwaffe, die in Graz verwendet worden ist beim Überfall, hat man alle Waffen sicherstellen können.
Das heißt, das war relativ klar. Ich meine, du hast vorher schon gesagt, die Indizien haben wirklich schon sehr stark für seine Täterschaft gesprochen und sein Komplize, der Josef S., der typische Mitläufer, wie du ihn genannt hast oder wie er vor Gericht beschrieben worden ist, hat sowieso schon gestanden. Es ging schließlich vor Gericht. War das dort dann klare Sache und was ist da sonst noch so herausgekommen? Du hast vorher erzählt, da sind da einige skurrile Dinge auch ans Licht gekommen, wie so oft ist bei solchen Gerichtsverfahren.
Ja, aber das ist nicht erst bei Gericht passiert, sondern das haben Freunde oder Bekannte von ihm schon erzählt, Volksschüler, die waren zusammen in der Klasse und die Lehrerin hat halt, das ist nur ein so ein Schmankerl, gefragt, was die Schüler werden wollen und er hat klipp und klar gesagt, ich möchte Gangster werden und das hat er dann halt in die Tat umgesetzt. Nicht? Später ist er dann wegen Körperverletzung ins Gefängnis gekommen, wie er entlassen worden ist, sind die Eltern natürlich hinter ihm gestanden, um ihm versucht zu helfen. Der Vater hat ihm eine Arbeit verschafft, hat ihm auch geraten, dass er ein Fernstudium machen soll. Er hat dann tatsächlich mit Englisch begonnen. Das ist sehr gut gelaufen, so haben es die Eltern uns damals erzählt. Was sie nicht gewusst haben natürlich, er war sehr viel unterwegs, wo er da war. Nicht? Und das war, wie sie dann hinterher herausgestellt hat, war er immer auf Einbruchstour mit seinen Komplizen. Da war der Josef S., wie gesagt, dabei. Da waren aber noch 2 weitere Grazer mit involviert. Das waren sehr viele Einbrüche, die da aufgegangen sind. Und da hat man halt bei Gericht dann auch, der Psychiater hat das bestätigt, dass halt der Ludwig K. die treibende Kraft bei allem war. Ja, und das Auftreten des Ludwig K. vor Gericht als Angeklagter hat sie eigentlich wieder gedeckt mit dem Gutachten des Gerichtspsychiaters. Der Dr. Richard Zigeuner hat festgestellt, dass sein Persönlichkeitsbild, ich zitiere jetzt wörtlich, Persönlichkeitsbild ist bei guter formaler Intelligenz durch Haltlosigkeit, Gefühlskälte und bedenkenlose Aggressivität gekennzeichnet. Also das sagt schon einiges aus.
Ja.
Er verkehrte schon im Pflichtschulalter, das ist vielleicht noch interessant, in Kreisen sozial gefährdeter Jugendlicher. Das hat man auch festgestellt und das ist bei Gericht dann auch zur Sprache gekommen und zeigte damals schon eine Neigung zu kriminellem Verhalten. Er hat seine Lehre vorzeitig beendet, dann ist er zu diesem Gefängnisaufenthalt gekommen, was ich vorhin schon erwähnt habe, nicht? Und eigentlich war er dann nur mehr laufend kriminell. Das hat sich nur gesteigert. Das waren zuerst Körperverletzung, Einbruchsserie und dann hat man die Tatwaffen erbeutet und dann hat man gesagt, so jetzt, oder er hat sich gesagt, so und jetzt machen wir was Größeres und da ist halt um zwei Menschenleben gegangen dann letztendlich.
Aber seiner Familie oder seinen Eltern gegenüber, so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er diese Fassade aufrechterhalten,
richtig,
dass er dieses Fernstudium macht und da ja irgendwie sich weiterbilden möchte und da vielleicht einen anderen Weg als den Kriminellen geht und die haben das geglaubt.
Nein, er hat das Fernstudium absolviert, er hat gute Bewertungen, haben uns die Eltern damals erzählt, ja. Und die haben natürlich keine Ahnung gehabt, was er so nebenbei macht. Er hat ja kommen und gehen können, sie haben ihm Taschengeld gegeben, natürlich hat er ihnen nichts gesagt, dass er einbrechen geht.
Jetzt gibt es diese beiden Täter, diese treibende Kraft, eben den Ludwig K. und den typischen Mitläufer Josef S. Hat das Gericht die Unterschiedlichkeit dieser Rollen auch gewürdigt oder wie hat man da vor allem, ich meine, es ist jetzt klar, dass sich Ludwig K. des doppelten Raubmordes schuldig gemacht hat. Ich nehme an, da gab es keine Zweifel
daran. Ja, da gab es überhaupt keine Zweifel.
Aber wie hat das Gericht dann die Rolle von Josef S. eingeordnet und wie hat man das Ganze dann im Strafmaß berücksichtigt?
Ja, das Gericht hat das so oder die Geschworenen haben das so eingeordnet, wie es der Psychiater gesagt hat, der Dr. Richard Zigeuner. Du hast eh schon gesagt, der hat ihn als typischen Mitläufer bezeichnet, das hat er dort in seinem Gutachten wörtlich auch zitiert und er sagt, es war der typische Mitläufer, der das getan hat, was man ihn anschafft, oder der das tut, was man ihn anschafft und der hat eben, der Ludwig K. hat eben so viel Einfluss gehabt, dass der wirklich das gemacht hat, was der andere wollte, nicht? Und der hat dafür halt ist mit, glaube ich, 7 oder 8 Jahren, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, 7 Jahre waren sie so davongekommen. Und der Ludwig hat natürlich die Höchststrafe gekriegt und das heißt lebenslang mit 2 Raubmorden. Er ist dann, glaube ich, 30 Jahre oder was war er im Gefängnis, ist dann vorbereitet worden auf die Entlassung. Das ist gar nicht so lang her noch jetzt, da war ich noch im Dienst.
Ja.
Und da gab es dann auch wieder einen Vorfall, da ist er wieder straffällig geworden in der Shopping City Seiersberg. Er hat einen Ladendiebstahl begangen, jetzt weiß ich nicht, ich kann mich nur ganz dunkel an die Sache erinnern. Ich habe damals eine Kleinigkeit geschrieben darüber, aber es war wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich glaube, ein Taschenmesser oder so irgendwas hat er gestohlen. Er ist dann ertappt worden, er ist dann festgenommen worden und wieder ins Gefängnis gekommen. Das war während eines Freiganges, während er vorbereitet worden ist auf die Entlassung.
Das heißt, er ist wahrscheinlich inzwischen, das dürfte auch schon länger sein, wenn du da noch im Dienst warst, ein freier Mann sein. Sollte er noch leben.
Ja, mit Sicherheit ist er schon wieder auf freien Fuß, wenn er noch lebt.
Ja, lieber Hans, danke, dass du diesen Fall mitgebracht hast und dass du diese vielen alten Zeitungsseiten hier vor uns ausgebreitet hast. Das ist wirklich interessant, dann einmal mit dem Abstand der Zeit auf sowas drauf zu sehen. Ich werde ein paar Scans davon vielleicht dann auch im Artikel zu dem Podcast dazustellen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt und wünsche euch und auch dir, Hans, natürlich schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024.
Ja, danke. Und dann hoffentlich geht's in aller Härte und aller Schnelligkeit weiter.
Yes, so machen wir das.
Na, die schnellste.